Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich möchte zum Anfang noch kurz beten und Gott bitten, dass er spricht. Großer Gott, hab Dank, dass du da bist. Herr Jesus, du hast versprochen, dass du da bist, wo Menschen sich in deinem Namen versammeln. Und Herr, wir sind hier, um dir zuzuhören. Und so stelle ich mich jetzt unter die Zucht deines Heiligen Geistes und bitte dich, Herr, sprich du. Und lass unsere Herzen offen sein für deine Wahrheiten. Amen. Ja, wer sich erinnert, ich habe Ende Dezember über ein Thema gesprochen, das hieß, wie unser Handeln unser Leben bestimmt. Und Mitte April ging es um, wie unsere Worte uns und unser Umfeld beeinflussen. Und heute möchte ich mit euch zusammen über folgendes Thema nachdenken: wie unser Denken unser Leben verändert. Alles fängt im Kopf an. Alles fängt mit einem Gedanken an. Und ein falscher Gedanke, an dem man sich klammert oder an dem man festhält und ihn nicht aufgeben will, kann unser Leben in eine Richtung führen, die wir so eigentlich gar nicht wollten. Lasst uns mal hinterfragen, was wir denken und warum wir so denken. Hat es vielleicht mit deiner Biografie zu tun? Hat es mit der Erziehung zu tun? Hat es damit zu tun, dass du es so beigebracht bekommen hast und das gilt und sonst nichts? Ich denke, das ist wichtig, dass wir sogenannte Wahrheiten immer wieder auch auf den Prüfstand stellen. Die Bibel fordert uns sogar heraus und sagt, prüft alles und das Gute behaltet, in 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Ein falscher Gedanke kann Gottes Barmherzigkeit daran hindern, uns zu berühren. Ein Beispiel für solch einen Gedanken. Es gibt Menschen, die denken, dass man seine Errettung verdienen muss. Es kann ja schließlich nicht sein, dass man sie nur annimmt und auf Jesus vertraut. Das ist zu einfach. Nein, es muss eine große Waage geben mit allen guten und allen schlechten Taten. Auf der einen Seite die guten, auf der anderen die schlechten Taten. Und wenn die guten am Ende überwiegen, dann komme ich in den Himmel. Es gibt Leute, die glauben sowas. Wenn man diesen Gedanken festhält, kann man die Barmherzigkeit und die Rettung Gottes nicht empfangen. Dann wird man nie die Gnade und das Geschenk der Rettung durch das Opfer Jesu empfangen können, weil man sich an diesem falschen Gedanken festklammert. Paulus schreibt in Römer 10 über die Juden, die genau dieses Problem hatten. Ich lese es mal vor. Liebe Freunde, ich sehne mich von Herzen danach und bete zu Gott, dass das jüdische Volk gerettet wird. Ich kann bezeugen, mit welcher Hingabe sie Gott dienen, aber es fehlt ihnen die richtige Erkenntnis. Denn sie haben nicht erkannt, auf welche Weise Gott die Menschen gerecht erklärt. Stattdessen gehen sie ihren eigenen Wegen, indem sie versuchen, das Gesetz zu halten und dadurch die Anerkennung Gottes zu gewinnen. Damit lehnen sie Gottes Weg ab. Sie folgten ihren eigenen Wegen und Gedanken. Sie dachten, man würde sich die Rettung durch die Werke und durch das Halten des Gesetzes verdienen. Und weil sie ihre Wege und Gedanken nicht aufgeben wollten, trennte sie das von der Barmherzigkeit Gottes und Gottes Rettungsplan. Man kann sogar für einen solchen Gedanken brennen. Aber nur wenn man brennt, heißt es nicht, dass man recht hat. Paulus schreibt, ich weiß und kann bezeugen, mit welcher Hingabe sie Gott dienen. Falsches Denken führt zu falschem Glauben und zu falschem Handeln. Paulus sagt hier, sie folgen ihren eigenen Wegen und Gedanken und wollen sie nicht aufgeben. Ich wünsche mir so sehr, dass sie gerettet werden. Aber sie müssen zuerst bereit sein, diesen Gedanken aufzugeben und Gottes Gedanken anzunehmen. In Jesaja 55,9 sagt der Herr, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Gedanken über euren Gedanken und meine Wege über euren Wegen. In diesem Kapitel aus Jesaja geht es darum, zu ihm zu kommen und zu hören. Dann wird der Heilige Geist sprechen und uns Gottes Gedanken mitteilen. Jesaja zeichnet uns hier ein Bild davon, was passiert, wenn wir zu ihm kommen. Durstig, mit der Bereitschaft zu hören und bereit, unsere Gedanken und Wege loszulassen. Er sagt ab Vers 10 mit einer Metapher: Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Munde kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. So ist es auch mit meinem Wort. Es ist nicht machtlos, sondern tut, was Gott will. Es richtet aus, wozu Gott es gesandt hat, um zu retten, zu heilen, zu befreien und wiederherzustellen. Es wird uns Kraft schenken und Frieden und Führung und Trost und Gunst und Versorgung und Schutz. Es wird das Schlechte herausreißen und das Gute pflanzen. Das verspricht uns Vers 12. Ihr werdet in Frieden ausziehen und in Freude ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel werden jubelnd vor euch singen und alle Bäume auf dem Feld werden in die Hände klatschen. Und von wo werden wir mit Freuden ausziehen? Wohin werden wir in Frieden geleitet werden? Denken wir daran, was er sagt: Verlasst eure Wege, seht von euren Plänen ab und kommt zu mir. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken, meine Wege sind höher als eure Wege. Gott sagt also, wenn du zu mir kommst, wenn du mir zuhörst und mein Wort annimmst, dann wirst du aus meiner Gegenwart mit Freuden ausziehen, du wirst mit Frieden aus meiner Gegenwart geleitet werden. So ist mein Wort, sagt Gott. Möchtest du wissen, was Gott über dich denkt? Die Bibel ist das Buch, wo Gottes Gedanken über uns übermittelt werden. Wenn du wissen möchtest, was ich denke, dann musst du mir zuhören. Meine Worte offenbaren meine Gedanken. Wenn du wissen möchtest, was Gott über dich denkt, dann musst du Gott zuhören. Dann musst du in der Bibel nachschauen, was Gott über dich denkt. Und der Heilige Geist wird Gottes Gedanken in uns lebendig werden lassen. Wenn wir unsere Gedanken also aufgeben und seine Gedanken annehmen werden, werden wir in Freuden und Frieden ausziehen, und zwar aus seiner Gegenwart. In Vers 13 schreibt Jesaja weiter: Wo einst Dornen waren, werden Zypressen wachsen. Wo Nesseln wucherten, werden Myrten sprießen. Das geschieht zur Ehre des Herrn und zu einem ewigen Zeichen, das nie mehr vernichtet wird. In einer anderen Version heißt es: Es soll uns ständig an seine Güte und Macht erinnern. Das heißt, da, wo Dornen wuchsen und Nesseln wucherten. Dornen und Nesseln sind ein Bild für den Fluch. Als Adam im ersten Buch Mose sündigte, sagte Gott: Nun ist die Erde wegen dir verflucht und wird Dornen und Nesseln hervorbringen. Dornen und Nesseln waren das erste Zeichen des Fluches, nachdem der Teufel in die Welt der Menschen eingetreten ist. Aber Gott sagt in unserem Text, wenn ihr eure Gedanken und eure Wege aufgebt und kommt, um mich auf mich zu hören und meine Worte anzunehmen, dann werdet ihr statt des Fluches Zypressen und Myrten haben. Zypressen und Myrten stehen symbolisch für Stabilität und Reichtum und Sicherheit und Segen. Zuerst müssen wir also verstehen, dass wir unsere Gedanken aufgeben müssen, unsere Wege, unsere Pläne aufgeben müssen und Gottes Gedanken annehmen müssen. Er wird uns dann auf einen Weg der Fruchtbarkeit, der Freiheit und der Durchbrüche führen. Ich möchte nun vier Beispiele eines Gedanken mit euch teilen, die wir loslassen müssen. Gedanke Nummer eins, dass du in deinen derzeitigen Umständen und deiner Situation feststeckst, ohne dass es einen Ausweg gibt. Vielleicht sitzen hier Leute, die kurz davor sind, aufzugeben. Vielleicht kreisen folgende Gedanken in deinem Kopf und halten dich gefangen. Es wird sich nie etwas ändern. Ich sitze fest. Es war schon immer so. Es war in meiner Familie so. Es ist bei mir so. Es wird sich nie ändern. Du musst bereit sein, diesen Gedanken zu verbannen, um Gottes Gedanken anzunehmen. Und wenn du seine Gedanken annimmst, dann kann seine Barmherzigkeit dich berühren. Aber was sind Gottes Gedanken, fragt vielleicht jemand. Nun, die Bibel offenbart es uns. Zum Beispiel in 1. Korinther 10, Vers 13. Vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er sogleich für einen Ausweg sorgen, so dass ihr standhalten könnt. Mit der Versuchung, also genau dann, wenn wir in einer ausweglosen Situation stecken, wird Gott uns einen Ausweg zeigen. Wenn du möchtest, kannst du es deinem Sitznachbarn sagen, es gibt einen Ausweg, du steckst nicht fest. Teilt es untereinander und ermutigt es euch. Sicherlich erinnern sich noch einige an die Anfänge unserer Gemeinde. Wir hatten keine feste Bleibe, sondern pendelten von Sonntag zu Sonntag zwischen Bürgersaal und Gemeinden, die freundlicherweise nachmittags uns den Gottesdienst halten ließen. Jedes Mal Technik aufbauen, Kinderräume herrichten, Deko und, 5 Jahre lang. Ich muss zugeben, dass ich diesen Gedanken damals auch schon hatte. Wird sich das jemals ändern? War das alles richtig so? Wird uns Gott Räumlichkeiten geben oder sitzen wir fest? Leider sind damals auch manche Geschwister gegangen, weil sie an diesen Gedanken festgehalten haben. Natürlich, es war immer anstrengend. Aber Gott ist treu. Und er hat uns mit diesen Räumlichkeiten gesegnet, wo wir fest sein können hier in den Räumlichkeiten, unseren Gottesdienst feiern, unsere Veranstaltungen feiern können. Gott ist treu und er wird einen Ausweg zeigen. Solange du und ich denken und sagen, dass wir festsitzen, werden wir aber diesen Ausweg nicht sehen. Gott setzt uns manchmal den Ausweg vor die Nase. Aber wir sind auf unseren eigenen Wegen, sind in unseren eigenen Gedanken gefangen und sehen oft diesen Ausweg nicht. Sein Wort schreibt aber, mit der Versuchung und mit den Schwierigkeiten wird er immer einen Ausweg schaffen. Gib deine Wege auf. Lass deine Gedanken los. Gottes Gedanken und Wege sind höher. Wenn du deine Gedanken seine Gedanken annehmen und dich von seiner Barmherzigkeit berühren und führen lassen willst, dann musst du erst deine Gedanken aufgeben. Gedanke Nummer 2, dass der Teufel die Oberhand hat. Vielleicht ist es gerade die Schule, wo du dir Sorgen machst, was deinen Kindern beigebracht wird. Vielleicht ist es die Politik oder unser Land. Ich höre oft Menschen sagen, was in unserem Staat passiert, kann nicht von Gott sein. Persönlich bin ich mit einigen Dingen ganz und gar nicht einverstanden, aber der Teufel hat nicht die Macht über Deutschland. Amen. Er hat nicht die Oberhand. Auch wenn manche Leute denken, mit der Welt geht es nur noch abwärts. Der Teufel tut dies, der Teufel tut das. Ja, okay, die Welt steht in Flammen. Und ja, in der Welt läuft so einiges falsch. Aber der Teufel hat nicht die Macht. Der Teufel hat nicht die Oberhand. Nicht in meinem persönlichen Leben, nicht in meiner Ehe und nicht in dieser Welt. Ich habe die Bibel bis zum Ende gelesen und da steht etwas ganz anderes. In Johannes schreibt Johannes in 1. Johannes 4, Vers 4, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und Jakobus schreibt in Vers 7 aus Kapitel 4, unterwerft euch Gott und widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Wir haben in 4. Mose Kapitel 13 einen Bericht aus Israels Geschichte. Da möchte ich mal kurz drauf eingehen. Die Israeliten zogen von Ägypten bis an die Grenze des gelobten Landes. In der Bibel steht, dass sie die Generation waren, über die Gott hunderte von Jahren mit Abraham gesprochen hatte, die Generation seiner Nachfahren, die ins gelobte Land einziehen würden. Gott wollte, dass sie diejenigen waren, die dort einziehen und das Land genießen sollten, wo Honig und Milch fließt. Also kamen sie zur Grenze von Kanaan und Mose sandte 12 Spione, um das Land auszukundschaften, einen Spion aus jedem Stamm. Sie kamen zurück, unter anderem war Kaleb und Josua zwei von diesen Spionen. Ich lese ab Vers 30. Doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten, lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern. Aber die anderen Spione wandten ein, wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellen den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor und in ihren Augen waren wir das auch. In einer anderen Übersetzung steht, wir kamen uns vor, als wären wir für sie nicht mehr als Insekten. Wir kamen zu ihnen und die Menschen waren so groß wie Städte mit Stadtmauern. Sie schauten uns an und dachten, diese Israeliten sind gar nichts. Sie sind nur Insekten, die man zerquetschen kann. Und so fühlten wir uns selbst wie Insekten, weil sie so über uns dachten. Interessant. Sie dachten, dass die Leute so über sie dachten. Also fing es mit einem Gedanken an, mit einem falschen Gedanken. Doch Josua und Kaleb dachten anders. Sie sprachen im Glauben und stimmten dem zu, was Gott gesagt hatte. Denn Gott hatte gesagt, ich werde euch jeden Ort geben, den ihr betreten werdet. Ihr könnt das Land einnehmen. Sie stimmten also Gott zu. Aber das Volk hörte leider auf die anderen 10 Spione und stellte sich auf ihre Seite. Und so verbrachten die Israeliten die folgenden 40 Jahre in der Wüste. 40 Jahre lang drehten sie ihre Runden um den Berg Sinai. Und alle, die zu dieser Generation gehörten und 20 Jahre und älter waren, betraten nie das gelobte Land. Sie starben ohne die Erfüllung der Zusage zu erleben. Spulen wir jetzt 40 Jahre weiter. Mose ist gestorben und Josua hat die Führung übernommen. Sie versuchen es ein zweites Mal. Sie wollen 40 Jahre später in das gelobte Land einziehen. Und so sandte, genau wie Mose, Josua auch zwei Spione. Er hat diesmal nur zwei gesandt. Vielleicht eine Vorsichtsmaßnahme. In Josua 2, Vers 1 lesen wir, Josua entsandte heimlich zwei Spione aus dem israelitischen Lager in Schittim. Er wies sie an, erkundet das Land, vor allem die Gegend um Jericho. Die beiden Männer brachen auf und kamen in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Dort blieben sie über Nacht. Und in Vers 8 bis 11 lesen wir, bevor die Kundschafter sich in dieser Nacht schlafen legten, stieg Rahab noch einmal auf das Dach, um mit ihnen zu reden. Und jetzt wird's spannend. 40 Jahre später. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat, sagte sie zu ihnen. Wir haben alle große Angst vor euch. Die Leute fürchten sich entsetzlich, denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. Wir wissen auch, was ihr in Sihon und Og, den beiden Amoriterkönigen jenseits des Jordans, angetan habt, deren Völker ihr völlig vernichtet habt. Als wir das hörten, ängstigten wir uns schrecklich. Keiner hat noch den Mut zu kämpfen, denn der Herr, euer Gott, der Gott oben im Himmel und auf der Erde ist mit euch. 40 Jahre vorher kamen 10 Spione zurück und sagten, wir sind Heuschrecken, wir sind Insekten, weil sie dachten, dass die Leute so dachten. Was war aber passiert? Die Leute hatten keinen Mut zu kämpfen. Sie waren ängstlich. Sie wussten, dass die Israeliten unter Gottesführung standen und dass Gott ihnen das Land geben wird. Ein falscher Gedanke hielt die Israeliten ab, in das gelobte Land einzuziehen. Ein falscher Gedanke hielt sie von ihrem Erbe ab. Sie glaubten einer Lüge und das hinderte sie daran, das Erbe zu bekommen, das Gott ihnen versprochen hatte. Aufgrund dessen, was sie dachten. Viele machen sich Sorgen über die Zukunft und wie alles noch werden soll. Jesaja hat hier auch ein Wort. In Jesaja 40, Vers 15 lesen wir, die Völker sind in seinen Augen wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Staubkorn auf einer Waage. In Jesaja 60, Vers 1 und 2 steht, steh auf und leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir. Denn die Erde ist von Finsternis bedeckt und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit. Das sehen wir gerade in unserer Zeit. Aber jetzt kommt's. Aber über dir strahlt der Herr auf. Man kann seine Herrlichkeit über dir schon erkennen. Völker strömen zu deinem Licht, mächtige Könige kommen zum Glanz, der über dir aufgeht. Sind wir so ein Volk? Eine Gemeinschaft, die herausstrahlt, die Licht in das Dunkel dieser Welt bringt, die Hoffnung und Liebe in diese kalte Welt bringt? Ich wünschte mir, dass wir solch ein Volk, solch eine Gemeinschaft sind. Und Jesus sagt in Lukas 11, ich treibe Dämonen mit dem Finger Gottes aus. Für mich ist das, als würde ich Flusen von meinem Kragen putzen. Es ist also kein Kampf der Titanen. Es ist ein Kampf zwischen unserem Gott, der ein verzehrendes Feuer ist, und einer Motte. Der Teufel hat nicht die Oberhand, er ist besiegt. Jesus hat ihn besiegt und weil wir zu Jesus gehören, sind wir auf der Siegerseite. Der dritte Gedanke, den wir loslassen müssen, ist, dass die Menschen das Evangelium nicht hören wollen. Dass niemand davon hören will, ob es in der Familie ist, ob es unsere Nachbarn sind, unsere Freunde oder die Welt, in der wir leben. Jesus sagt in Johannes 4, Vers 35, meint ihr etwa, dass erst in 4 Monaten die Zeit der Ernte beginnt, dass die Ernte erst in der Zukunft beginnt? Ich sage euch, schaut euch um, die Felder sind schon weiß und bereit zur Ernte. Die Menschen sind auf der Suche. Leider hören sie auf viele verwirrende Stimmen in dieser Welt, sei es New Age, Esoterik, Selbstoptimierung oder Religionen, in denen man was leisten muss. Das gefällt uns Menschen besser, als nur ein Geschenk anzunehmen. Aber die Menschen wollen hören. Hören sie von uns die rettende Botschaft? Oder falls wir unseren Mund nicht aufbekommen, sehen sie es wenigstens an unserem Lebensstil? Es kann sein, dass mancher Mensch die Bibel nie gelesen hat, außer die, die dein Leben geschrieben hat. Und das bringt uns zum nächsten Gedanken, den wir loslassen müssen. Dass Gott uns nicht auf mächtige Weise gebrauchen kann. Wir müssen den Gedanken loslassen, dass Gott uns nicht gebrauchen wird. Hören wir Gottes Gedanken in 1. Korinther. Gott hat das erwählt, was als dumm und schwach und verachtet gilt. Er erwählt das, was die Welt geringschätzt, um die Weisen zu beschämen. Gott gebraucht das Unfähige, Gott nimmt einfach das, was zur Verfügung steht. Wen hat Gott gebraucht, um dir von Jesus zu erzählen? Es war vielleicht nicht jemand, der großes Ansehen hatte. Es war vielleicht keine berühmte Persönlichkeit, aber es war jemand, der Jesus lieb hatte. Gott möchte uns auf mächtige Art gebrauchen und wir wissen nie, welchen Dominoeffekt Gehorsam haben wird. Man weiß nie, wenn Jesus nicht bald kommen wird, könnte das Generationen beeinflussen. Wenn wir gehorsam sind und unseren Mund aufmachen und von Jesus erzählen. Wenn du denkst, okay, aber meine Vergangenheit steht mir im Weg und Gott kann mich nicht gebrauchen. Deine Vergangenheit bestimmt nicht deine Zukunft. Gott kann und wird dich gebrauchen, wenn du dich ihm zur Verfügung stellst. Gott kennt dich und er liebt dich. Er weiß alles über dich. Er kennt deine Vergangenheit, er weiß alles, was du getan hast und alles, was du nicht getan hast. Und er liebt dich. Er sandte Jesus seinen Sohn, um genau dich zu erretten. Es gibt nur einen Weg, wie man eine Beziehung zu Gott bekommt. Und das ist sein Sohn Jesus Christus. Es geht nicht um Rituale. Es geht auch nicht um Zeremonien. Es geht auch nicht darum, dass Gott uns die ganze Freude und den ganzen Spaß heraussaugt und wir das Leben nicht genießen können. Nein, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass Gott dich einzigartig geschaffen hat, er dich liebt und dich gebrauchen will. In ihm findet alles seinen richtigen Weg. Und wenn du das entdeckst, beziehungsweise das kannst du erst entdecken, wenn du dein Leben mit Jesus lebst, er wird dich nicht wegschicken, ganz gleich, was du getan hast. Jesus ist am Kreuz gestorben, um deine Sünde wegzunehmen. Er wurde von einer Jungfrau geboren, führte ein sündloses Leben und begann im Alter von 30 Jahren seinen Dienst. Er sprach wie noch nie jemand zuvor. Die Menschen hingen an seinen Lippen. Er sprach nicht über Gott als dieses zornige Wesen im Himmel mit einem großen Knüppel, der nur darauf wartet, dass man versagt, damit er einen verpasst. Nein, und er sprach auch nicht über Gott, über dieses weit entfernte Wesen, unnahbar, gleichgültig, sondern über einen liebenden Vater, der ganz nah ist und den unser Leben mit allen seinen Details interessiert. Jesus tat Wunder, er heilte die Kranken, er weckte sogar Tote auf. Er sagte, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Wenn ich rede, redet der Vater, und was ich tue, offenbart den Willen des Vaters. Und ich finde es großartig, dass es in den meisten Berichten, die wir über das irdische Leben von Jesus haben, in den Evangelien, entweder darum geht, was Jesus lehrte, oder darum, dass er Zeit mit Menschen verbrachte. Es sind so oft Geschichten mit einzelnen Menschen, weil Gott die Menschen liebt. Für Gott bist du keine gesichtslose Person in einer Menschenmenge. Du bist keine Nummer auf einer endlosen Liste in einem Computer im Himmel. Gott kennt dich persönlich. Er kennt dich durch und durch. David schreibt es mal in einem Psalm: Gott, du weißt, wenn ich mich hinsetze, du weißt, wenn ich aufstehe, du kennst meine Gedanken von ferne, du weißt alles über mich. Er weiß alles über dich und er liebt dich. Er weiß alles über mich und liebt mich trotzdem. Gott möchte eine persönliche Beziehung zu dir haben. Jesus ist gestorben, damit du diese Beziehung zum Vater haben kannst. Jesus sagt, am Tag der Rettung werdet ihr mich nicht mehr bitten. An dem Tag, an dem er von den Toten auferstand, sagte Jesus, an diesem Tag werdet ihr mich um nichts mehr bitten. Aber worum ihr den Vater bitten werdet, das wird er euch geben. Jesus ist am Kreuz gestorben und auferstanden, um uns zu retten. Und in Verbindung damit steht, dass wir Teil von Gottes Familie werden. Gott persönlich als Vater kennen und eine Beziehung zu unserem Schöpfer haben. Für die Blumen auf dem Feld oder für die Vögel in der Luft ist er Gott. Aber für mich ist er ein Vater. Und er möchte auch für dich ein Vater sein. Vielleicht hattest du nie den Vater, den du dir gewünscht hast. Oder du hattest keinen guten irdischen Vater. Gott, unser Vater im Himmel, ist immer gut. Er ist Liebe und er liebt dich. Wenn du heute hier bist und nicht sicher bist, ob du Gott als deinen liebenden Vater hast oder ob du Jesus noch dein Leben noch nicht gegeben hast und ihn noch nicht eingeladen hast, dann fordere ich dich heraus, tu es jetzt. Oder vielleicht du bist schon lange Christ, aber du hast mit falschen Gedanken zu kämpfen, du steckst fest in einem Kreislauf der Niederlagen. Der Teufel ist ein Oberpedant, der sich dauernd uns daran erinnert, wie unwürdig wir doch sind, Gottes Segnungen zu empfangen. Er ist bekannt als der Verkläger der Brüder in Offenbarung 12, Vers 10. Und hier sind ein paar seiner üblichen Anklagen. Und du nennst dich Christ? Du bist ein Heuchler. Vergiss das Beten. Gott wird niemals deinen Gebeten zuhören. Schau dein Leben an, und du wagst es, in eine Gemeinde zu betreten? Das sind Lügen. Das sind die Lügen, mit denen er uns abhalten möchte, zu Gott zu kommen, seine Segnungen zu empfangen. Er möchte uns einfach unsere Unzulänglichkeiten vor Augen halten, um uns von Jesus zu trennen. Aber durch Jesus bist du nicht länger unwürdig. Nimm das unbezahlbare Geschenk der Gerechtigkeit an, die du in Jesus Christus hast. Der Teufel wurde durch die Kraft des Kreuzes entwaffnet. Jesus, der keine Sünde kannte, wurde an deiner Stelle am Kreuz verurteilt. Durch Jesus bist du jetzt gerecht gemacht. Wenn du also die verdammende Stimme des Anklägers hörst, dann erinnere dich daran, dass du die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus bist. Gerechtigkeit ist ein Geschenk. Sie ist kein Lohn für die perfekte Einhaltung des Gesetzes. Du trägst heute nicht die Kleider deiner eigenen Gerechtigkeit, das wäre sonst Selbstgerechtigkeit, sondern die Kleider der Gerechtigkeit Jesu Christi. Gott betrachtet dich so gerecht wie Jesus selbst. Durch das, was Christus für dich getan hat, ist das deine dauerhafte, ewige Stellung vor Gott. Nimm die ausgestreckte Hand Gottes, lass dich von seiner Liebe umarmen und lebe ein Leben zu seiner Ehre. Gott sagt in Jeremia 29,11, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Ich möchte kurz zusammenfassen. Gedanken, die wir loslassen müssen. Ich stecke in meinen derzeitigen Umständen und meiner Situation fest, ohne dass es einen Ausweg gibt. Der Teufel hat die Oberhand. Die Menschen wollen nicht Gottes Wort hören und Gott kann mich nicht gebrauchen. Ersetze deine Gedanken durch Gottes Gedanken und dein Leben wird sich ändern. Du findest Gottes Gedanken über dich in der Bibel. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns offenbart hast, Herr, in deinem Wort, wie du über uns denkst, was du vor uns vorbereitet hast und wie du uns gebrauchen möchtest, Herr. Ich danke dir, dass du groß und mächtig bist. Du bist der Sieger über allem. Du hast den Teufel besiegt, du hast den Tod besiegt, du hast die Macht über allem und du hast die Macht, Herr, über das Weltgeschehen, über alles, was um uns herum passiert, Herr. Und wir wollen dir allein vertrauen, weil dein Plan ist souverän und dein Plan wird sich erfüllen. Das hast du uns auch in der Bibel offenbart, Herr. Und so danke ich dir, dass wir wissen dürfen, dass alles gut ausgehen wird, weil du für uns kämpfst.